Ich will Frieden. Das ist die Antwort. Und die Antwort überrascht mich ein bisschen. Ich will Frieden. Ich sitze gerade bei meinem Mentor, habe ihm mein Leid geklagt, dass mein Leben gerade ein bisschen zu turbulent ist, was mich alles herausfordert in Gemeinde, Familie und überhaupt. Und er hört sich das geduldig an, mein Gejammere, guckt mich an und fragt mich dann, du, wenn es dir so geht, was schießt dir dann in diesem Moment durch den Kopf? Wonach sehnst du dich? Was willst du? Und es kommt wie aus der Pistole geschossen, ich will Frieden. Ich will nicht meinen Frieden, im Sinne von, ich will meine Ruhe. Sondern ich fange an, darüber nachzudenken und merke, oh, wenn ich gestresst bin, wenn mir mein Leben gerade zu viel wird, dann halte ich es ganz schlecht aus, wenn meine Kinder sich anschreien. Dann halte ich es ganz schlecht aus, wenn ich schreie. Wenn ich mich mit Carina dann anzicke, diesen Unfrieden, den packe ich dann nicht. Und auch in der Gemeinde, wenn ich an meinem Limit bin, merke ich, dass ich deutlich schlechter kritikfähig bin. Dass ich keine Lust habe, in irgendwelchen Bereichen die Konflikte zu klären von anderen Leuten. Ich mag Konflikte nie, aber in dem Moment packe ich sie noch weniger. Und noch weniger habe ich dann gerne, dass jemand einen Konflikt mit mir hat und ich das angehen muss. Und wenn ich dann auf die weltweite Ebene gehe, boah, in solchen Phasen, ich finde also Frieden immer gut, aber dann könnten die Zeitungen und Nachrichtenportale durchaus mal so komplett ohne Kriegs- und Krisenmeldungen sein. Das fände ich dann richtig gut. Ich sehne mich nach Frieden. Und ich vermute, dass es dem einen oder anderen ähnlich geht. Und ich habe euch heute einen Weg zum Frieden mitgebracht. Das ist toll, oder? Und das, die Antwort ist ganz einfach, die kennt jedes Jungscherkind. Das ist die Antwort, die man in jeder Gemeinde immer auf jede Frage geben kann. Wer ist der Weg zum Frieden? Jesus, genau. Ja, und es ist ja eigentlich auch logisch, weil wir sagen, Jesus hat uns Frieden mit Gott verschafft, hat unsere Beziehung zu Gott befriedet. In der Bibel steht auch, dass Jesus, in Jesus die Schöpfung zu einem Frieden kommen wird, den sie im Moment noch nicht kennt. Aber ich möchte heute mit euch mir eine andere Art des Friedens angucken, die Jesus uns verschafft. Und zwar Frieden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus der Weg ist, dass wir unser Leben, wenn es darum geht, wie wir mit unseren Mitmenschen leben, in Frieden gestalten können. Jesus alleine ist dieser Weg. Und wir schließen heute unsere Predigtreihe ab. Wir haben den Schirm dann nicht vergessen. Der gehört dahin. Jesus, unser Fremdenführer, unser Reiseführer, der uns den Weg zeigt. Und heute wollen wir ihm folgen hin zum Frieden, den nur er uns geben kann. Und ich möchte mit euch ganz praktisch gucken, was das heißen kann, in Jesus Frieden zu finden in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Unser Text, den ich euch gleich vorlesen möchte, hat in der Hoffnung für alle die Überschrift, wie Christen leben sollen. Und ich finde diese Überschrift hervorragend gewählt. Es geht heute darum, dass Jesus uns zeigt und uns befähigen kann, so zu leben, dass wir Frieden in unseren Beziehungen haben. Jesus zeigt uns, was Frieden ist, und er befähigt uns dazu, wie wir dahin kommen können. Ich möchte euch den Text vorlesen, der ist heute ein bisschen länger, aber da müssen wir durch. Epheser 4, die Verse 17 bis 32 nach der Hoffnung für alle. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt in die Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaft aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wir entdecken hier in diesem Text, weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, 15 Verhaltensweisen. Es sind 15 Verhaltensweisen, die Paulus hier nennt. Den Großteil davon sollen wir nicht mehr tun, den anderen Teil sollen wir tun. Wie gehen wir also vor? Ich pick mir jetzt 3 raus, die uns als Gemeinde möglichst stark betreffen, würze die mit persönlichen Beispielen und schönen Geschichten und fertig ist die 3-Punkte-Predigt. Und das wäre überhaupt nicht falsch. Das wäre völlig in Ordnung, das kann man so machen. Ich habe aber, dann sind wir direkt beim Thema wieder, keinen Frieden über diese Vorgehensweise gefunden. Ich glaube, heute ist was anderes dran. Ich möchte einen kleinen Bogen mit euch schlagen. Ich möchte euch die Prinzipien erklären, die hinter diesem Text stecken. Die Prinzipien, die Paulus hier aufzeigt. Und euch so befähigen, diesen Text selber für euch anzuwenden. Und wenn ich am Ende noch Zeit habe, mache ich noch ein paar praktische Beispiele. Ich mache euch nicht viel Hoffnung. Aber wir gucken mal. Aber trotz aller Theorie will ich das Ganze trotzdem lebendig unterhaltsam machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Prinzip verstehen, das Paulus hier anwendet. Los geht's. Und den ersten Punkt, dem habe ich direkt einen sehr seltsamen Titel gegeben. Wer soll dich reiten? Wir lernen hier eine ganz wichtige Sache im Text. Wir sind nicht frei. Du bist nicht frei. Und wenn wir zum Frieden kommen wollen, ist das ganz entscheidend. Es ist ein ganz weit verbreiteter Irrtum, dass die Menschen glauben, sie könnten frei sein. Und dieser Irrtum ist sowohl bei Menschen, die Jesus nicht kennen, als auch bei Christen verbreitet, in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Aber das Denken ist das Gleiche. Die Leute, die Jesus nicht kennen, die glauben, oh, solange ich mein eigener Herr bin, wenn ich mich nicht unter diesen oder irgendeinen Gott beuge, dann kann ich mein Leben selbst bestimmen, dann habe ich mein Leben selbst in der Hand. Ich gebe nichts auf irgendwelche überkommenen Gebote, Verbote oder irgendeine Moralvorstellung. Eine deutsche Rockband, habe ich 2 Liedzeilen mal mitgebracht, die das sehr schön ausdrücken. Ich will lieber stehend sterben, als kniend leben. Und etwas später singen sie dann, wer keine Angst vorm Teufel hat, braucht auch keinen Gott. Na, wenn ich frei stehe, dann bin ich mein eigener Herr. So ein Blödsinn. Die Verse 17 bis 19, die am Anfang des Textes stehen, die sagen, du bist nicht frei, wenn du Gott nicht kennst. Weil dann bist du ein Sklave der Sünde. Dann bist du unter der Herrschaft einer Macht, die dich knechtet und klein hält. Und der Gedanke, wenn du diesen Gott nicht anerkennst, dann bist du frei, ist ein Riesenblödsinn. Du bist ein Sklave der Sünde und bist ausgeliefert diesen Verhaltensweisen, diesen Zwängen, dem allen. Luther hat gesagt, der Mensch ist ein Esel und er wird vom Teufel geritten. Wie gut, dass es bei uns anders ist. Denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Wenn ich Jesus nachfolge, dann bin ich frei und kann selbstbestimmt leben. Nein, Blödsinn, du bleibst ein Esel. Nur, dass dich dann nicht mehr der Teufel reitet und du keine Sklave der Sünde mehr bist. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann wirst du ein Knecht Jesu. Dann hast du immer noch einen Herrn. Aber dann stehst du nicht mehr unter der Tyrannei der Sünde, sondern dann stehst du unter der Herrschaft Gottes. Und die ist Barmherzigkeit, Gnade, Liebe. Aber du bleibst ein Esel. Die Wahl, die du hast, ist, von wem willst du geritten werden? Willst du geritten werden vom Teufel, von der Sünde? Oder willst du geritten werden vom liebenden, barmherzigen, gnädigen Gott? Diese Wahl hast du. Und diese Wahl bestimmt dein Verhalten. Diese Wahl bestimmt das, was aus deinem Leben rauskommt. Ich lese euch die Verse 17 bis 19 nochmal vor. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Wissen ist abgestumpft und sie leben ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. So sieht der Unterschied aus. Das sind laut Bibel die Verhaltensweisen, die zu einem Leben unter der Herrschaft der Sünde gehören. Im weiteren Text, der kommt später nochmal, lese ich euch jetzt nicht vor, schildert Paulus dann, wie das Leben unter der Herrschaft Gottes aussieht. Und das ist ein Riesenunterschied. Aber jetzt müssen wir doch mal einen Realitätscheck machen. Stimmt das denn? Ist es so, dass alle Nichtchristen so sind und alle Christen sind anders? Ich würde sagen, die Antwort ist ein klares Jein. Auf der einen Seite kenne ich ganz viele Christen, die leben anders, als ein normaler Mensch es tut. Die sind liebevoller, barmherziger, die sind fröhlicher, offener. Und da stehen ganz viele Menschen vor ihnen und staunen, wie können die so drauf sein? Das ist ja wohl der Hammer. Und das sind nicht einzelne Ausnahmen. Ich lasse mir da meine Geschwister nicht madig und kleinreden. Ich glaube, ganz viele Christen sind vom Geist Gottes so verändert, dass sie das ausleben. Und das ist großartig. Aber ich kenne auch ganz viele Nichtchristen, die so sind. Ich kenne auch ganz viele Nichtchristen, die ein tolles ethisches Leben führen. Ich kenne ganz viele Nichtchristen, die Jesus nicht kennen und trotzdem liebevoll miteinander umgehen, die nicht lästern, die nicht so sind wie hier beschrieben. Die manchmal sogar so gute Menschen sind, dass sie so manchen Christen die Schamesröte ins Gesicht treiben sollten. Und leider kenne ich auch die Kehrseite. Ich kenne Christen, die leben so, wie ich es gerade vorgelesen habe. Bei denen ist leider eher Epheser 4, 17 bis 19 Realität. Die sind eben all das, was ihr gerade eben gehört habt. Und die ganzen positiven Eigenschaften, die dann kommen, die sind nicht da. Woher kommt das jetzt? Wie kann das sein? Hier ist wichtig zu begreifen, der Text beschreibt nicht den allgemeinen Zustand aller Menschen dieser Kategorien, sondern er bezeichnet unser Wesen, unsere DNA. Und wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann bist du ein Knecht der Sünde. Und dann bringst du aus deiner Natur heraus das hervor, was in den Versen 17 bis 19 steht. Das ist das, was natürlicherweise aus dir rauskommt, als Sünder. Wenn du aber Jesus nachfolgst, dann hat er das verwandelt, dann bist du vom Sünder zum Heiligen geworden. Deine DNA hat sich verändert, weil der Heilige Geist in dich reingekommen ist. Und dann bringst du all das Gute, was Paulus danach sagt, automatisch hervor, weil das deiner DNA entspricht, weil das Gottesreich dich prägt. Und jetzt können beide Gruppen anders handeln. Gar keine Frage. Das erleben wir ja. Auch Nichtchristen können ethisch gut handeln. Aber für sie ist es viel anstrengender, denn sie müssen gegen ihre Natur handeln. Sie müssen sich anstrengen, gut zu sein. Sie müssen sich anstrengen, nicht auf sich selbst zu gucken. Und ich glaube, darum ist es viel, viel schwieriger und vor allem oftmals nicht nachhaltig. Denn wenn ich aufhöre, mich anzustrengen, schwupp, komme ich wieder in meine alte Natur rein. Christen, die gut leben wollen, müssen eigentlich nur so ihrer Natur folgen. Die müssten sich theoretisch eher anstrengen, um Blödsinn zu bauen. Und an dem Punkt habe ich eine Bitte an dich.
wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du dir mit dieser ganzen Sache noch nicht sicher bist, hör auf, ein guter Mensch zu sein. Hör auf, dich anzustrengen, gut zu sein. Klingt komisch, ne? Warum sollte man da aufhören? Es ist doch gut für mich, wenn ich Gottes Gebote einhalte. Es ist doch gut für mich, wenn ich gute Sachen tue. Hör auf damit, weil es entspricht nicht deiner Natur und es wird immer anstrengend bleiben. Kümmere dich lieber darum zu klären, wie es natürlich gehen kann. Kümmere dich darum, diese Beziehung zu Jesus zu klären und deine DNA verändern zu lassen. Weil dann wird das gute Mensch sein, sich automatisch bei dir einstellen, weil Gott dich verändert und das in dir hervorbringt. Also, wir werden immer geritten und du entscheidest, wer dich reitet. Und nur mit Jesus kannst du diesen natürlichen Weg zur Veränderung näher kommen, der dir dann diesen Frieden, nach dem wir uns sehnen, wirklich bringt. Und damit sind wir beim zweiten Grundsatzding, was uns in ein Dilemma bringt. Denn wenn es so einfach wäre, wie ich jetzt sage, dann müssten solche Texte ja nicht geschrieben werden. Wenn kein Christ ein Problem damit hätte, seinem natürlichen Verhalten nachzugeben, dann bräuchte solche Ermahnungen doch nicht. Und wir merken, wir stehen hier in einer Spannung. Und wir müssen lernen, diese Spannung auszuhalten. Auf der einen Seite entdecken wir in unserem Text und in der gesamten Bibel, dass es Gottes Aufgabe ist, uns zu verändern. Und auf der anderen Seite gibt es hier diese massenhaften Befehle in der Bibel, dass wir uns anstrengen müssen. Wie geht das zusammen? Das möchte ich mir jetzt mal mit euch angucken. Das erste ist, dass wir uns verändern ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Das können wir uns gesamtbiblisch angucken, mache ich im Schnelldurchlauf 2. Korinther 5. Da heißt es, dass er uns zu einer neuen Kreatur macht. Er hat, Epheser 2, Vers 10, alle guten Werke schon geschaffen in uns, die wir nur noch rauslassen müssen. Und auch in unserem Text finden wir das. In Vers 23 heißt es, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Lasst euch verändern. Da steht nicht verändert euch, sondern das ist passiv. Gott tut das an euch und wir stehen einfach nur da und sagen, alles klar, Jesus, verändere mich bitte, mach mal. Und in Vers 30 geht es dann weiter, als Gott euch den Heiligen Geist schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Als Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, ist diese ganze Veränderung ins Rollen gekommen. Wir müssen nichts tun. Super. Ja, aber es gibt eben trotzdem diesen Text mit den 10 Dingen, die wir gefälligst nicht tun sollen und den 5 Sachen, die wir tun sollen. Und wenn es so einfach wäre, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann macht es und du bist der perfekte Mensch oder zumindest der Veränderungsprozess ist angestoßen und läuft von alleine ab, dann bräuchte es diesen Text nicht. Aber Paulus musste ihn vor 2000 Jahren schreiben und er müsste ihn heute für uns hier in Diesbeck wieder schreiben, wenn es ihn noch nicht geben würde. Dieser Bedarf ist da. Wir sind dafür zuständig, die Sachen umzusetzen. Ich habe den Vers eben schon zweimal genannt. Ich nenne ihn jetzt, lese ihn euch jetzt nochmal ganz vor. Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist alleine Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. Das ist der Schlüssel für diesen Punkt. Stell dir vor, dein Leben ist ein leeres Glas. Und wenn du Menschen etwas Gutes tun willst, wenn du gute Taten tun willst, dann muss dieses Glas erstmal gefüllt werden. Und wenn du Jesus nicht hast, musst du dich erstmal bemühen, dass Wasser in dein Glas reinkommt, dass es voll wird, dass ich es dann ausgießen kann auf die anderen Menschen. Und bei Christen hat Jesus das schon erledigt. Jesus hat dein Leben voll gemacht mit guten Taten. Die sind schon da. Und es liegt an dir, ob du sie rauslässt oder bei dir behältst. Vielleicht ist für den einen oder anderen das Auto ein besseres Bild. Wenn du ein richtig dickes Auto fährst mit ganz vielen PS, dann kannst du mit 60 über die Autobahn fahren. Das ist möglich. Gott hat dir die PS zur Verfügung gestellt. Dass du sie aber auf die Straße bringst, dass du das Auto so fährst, wie es geschaffen ist, wofür es gemacht ist, das ist dein Job. Und so das rauszulassen, was Jesus in dich hineingelegt hat. Und wie das funktioniert, wie das aussieht und was das mit Frieden zu tun hat, kommen wir jetzt im dritten Schritt hin. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ihr mitschreibt, jetzt kommen 2, 3 Sätze, die wichtig sind. Ja? Es geht Jesus um eine völlige Neuausrichtung deines Lebens. Jesus will keine kleineren Korrekturen bei dir vornehmen. Jesus möchte dir nicht so ein bisschen frommen Anstrich geben. Jesus möchte dich völlig umwandeln und neu ausrichten. Es geht Jesus um die radikale Neuausrichtung aller Denk- und Verhaltensweisen deines Lebens. Und zwar aus der Sicht Jesu. Das ist sein Ziel für dich. In den Versen 22 und 4 bis 24 lesen wir, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führten und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Paulus nutzt hier das Bild von Kleidern. Und es ist logisch, wenn ich neue Klamotten anziehe, dann ziehe ich zuerst die alten aus. Die alten dreckigen Lumpen müssen weg, bevor ich mich neu und schön einkleiden kann. Wenn ich vorm Gottesdienst, keine Ahnung, noch in den Garten gehe und Unkraut jäte und mich im Schlamm suhle, dann sollte ich mich umziehen, bevor ich in den Gottesdienst gehe. Und ich sollte die alten Klamotten ablegen und komplett neu anziehen. Und ich habe mir überlegt, das Bild von den Kleidern ist schön, aber ich finde das Bild mit Renovierung und Sanierung noch schöner. Ich würde es so auf den Punkt bringen. Menschen, die Jesus nicht kennen, renovieren ihr Leben. Christen sanieren es. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Auch Nichtchristen können ihr Leben aufhübschen. Die können Farbe an die Wand schmieren, die können neuen Boden verlegen, die können es einfach schicker machen. Und es sieht dann auch netter aus, auf jeden Fall. Ich lebe lieber in einem renovierten Haus als in einem nicht renovierten. Aber das, was wir Christen tun, geht tiefer. Ich muss mich kurz orientieren, wo wir sind. Da hinten ist neulich ein Haus verkauft worden. Ich schätze aus den 50er Jahren. Wenn ihr die Bergstraße runterfahrt, könnt ihr mal gucken. Und die Leute, die es gekauft haben, haben jetzt angefangen, das zu sanieren. Da stehen noch die Außenmauern. Das war's. Neues Dach, neue Leitungen, neue Böden, neue Heizungen, neue Lüftungsanlage. Das ist dasselbe Haus, das ist dasselbe Flurstück, das ist dasselbe Grundstück. Das ist dasselbe Umgrenzung. Aber ansonsten hat dieses neue Haus nicht mehr viel mit dem alten gemeinsam. Das ist das, was Jesus in unserem Leben tut. Du bleibst du. Aber Jesus macht dich von Grund auf neu. Darum geht's. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Jesus will keinen netten, jesusfarbenen Anstrich für dein Leben. Er will nicht, dass du ein bisschen frommer denkst und redest. Er will nicht, dass du ein bisschen frommer lebst, weil man das als Christ halt so macht. Er will nicht, dass du ein paar mehr gute Werke tust. Jesus will, dass du dich ganz und gar neu ausrichtest auf ihn hin. Und wenn du das tust, wird sich Frieden in deinem Leben einstellen. In Vers 24, ich mache nochmal kurz zurück, der letzte Teil war dieses, jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört. Das veränderte Verhalten von Christen ist ein Erkennungszeichen von uns. Und ich sage das jetzt mal ganz hart, wenn du dich für Jesus entschieden hast und es hat sich nichts in deinem Leben verändert, dann sollte man nochmal reden. Wenn du merkst, in den letzten 5, 10 Jahren, wo du Jesus jetzt nachfolgst und in die Gemeinde gehst, ja, war es doch mehr so ein jesusfarbener Anstrich. Dann sollten wir uns die Basics nochmal angucken. Warum muss deine Sanierungsarbeiten gerade nicht vorangehen? Ich will niemandem seine Bekehrung absprechen oder sein Christsein. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn das unser Erkennungszeichen sein soll, dass uns der Heilige Geist verändert und prägt, dann sollte das auch sichtbar sein. Also, wenn du diesen Text liest oder hörst und dich fragst, warum passiert denn da bei mir nichts? Dann lass uns ins Gespräch kommen und gucken, wie wir deine Sanierungsarbeiten wieder in Gang kriegen können. So, und wie hat all das jetzt mit dem Frieden zu tun? Unser Text nennt dieses Wort überhaupt nicht, aber es beschreibt einen Weg dahin. Ich habe gerade eben gesagt,
Der Text beschreibt 15 Kleidungsstücke. 10 Dinge, die wir ablegen sollen, 5, die wir anziehen sollen. Das zeigt schon, ich kann die euch nicht alle erklären. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Ich möchte euch jetzt an 3 Beispielen ganz kurz so ein paar Denkmodelle zeigen. Aber dann, viel wichtiger, werde ich euch nachher einladen, eine Liste zu erstellen. Was es genau ist, erkläre ich. Und euch diese Liste wird euch den Weg zum Frieden dann zeigen. Aber erstmal 3 Beispiele. In Vers 26 heißt es: Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Ganz spannend, Zorn scheint erstmal für Jesus kein Problem zu sein. Der Zorn an sich wird hier nicht negativ beurteilt. Wohl aber, wie ich im Zorn handle oder mit Zorn umgehe. Carina und ich, wir streiten uns erstaunlich wenig. Das finde ich immer wieder großartig. Aber wenn wir uns mal anzicken, dann gibt es eine der wichtigsten Regeln in unserer Ehe. Wir werden nicht ins Bett gehen, bis das Ganze nicht geklärt ist. Und wir haben das, glaube ich, 1 oder 2 Mal nicht getan bisher in den 10 Jahren, wo wir verheiratet sind. Und es waren die ekelhaftesten Morgende, die ich je erlebt habe. Dieses Aufwachen und zu merken, da ist immer noch was zwischen uns. Das ist wie schaler Rauch, der im Raum hängt. Dieses nicht aufwachen können und den Tag fröhlich beginnen können, sondern da immer noch was zu haben, was piekst und sticht, was meinen Frieden verhindert. Wenn ich mich von Jesus verändern lasse, meinen Stolz überwinde und den Streit mit meiner Frau abends noch kläre, und das gilt für jede Beziehung, die ihr habt, dann kann ich fröhlich ins Bett gehen und am nächsten Morgen fröhlich und friedensvoll wieder aufstehen. Vers 29. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Ich bin zum 85. Geburtstag einer Dame eingeladen, bin da beim Kaffee trinken und die hat auch aus ihrem Mehrfamilienhaus ihre Nachbarinnen eingeladen. Es scheint eine relativ feste Runde zu sein, ich kenne die alle nicht. Eine fehlt, die ist krank. Und ich habe noch nie so viele Giftspritzen auf einen Raum erlebt. Wie über diese eine Nachbarin, die gefehlt hat, hergezogen wurde, auf bitterböseste Art und Weise, hat mich komplett fassungslos zurückgelassen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe mir gedacht, Mädels, schnallt ihr nicht? Wenn du die bist, die nicht hier ist, dann reden die anderen so über dich. Willst du Teil so einer Gruppe sein? Wenn du immer Angst haben musst, sie stecken dir gleich irgendwas in den Rücken. Jede Gruppe, jede Clique, jede Familie, wo ich ein Teil von bin, will ich, dass das gilt. Es wird nicht schlecht über andere geredet, weil ich dann einen Hort der Sicherheit und des Friedens habe, weil ich weiß, hier kann ich sein, wie ich bin. Und wenn den Leuten was nicht passt, dann sagen sie es mir und nicht hintenrum. Das schenkt mir Frieden. Jetzt kommt der ekelhafteste Vers des Textes. Mit Bitterkeiten, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Je gestresster ich bin, desto mehr brülle ich. Dann schreie ich meine Kinder an, dann schreie ich meine Frau an. In der Gemeinde kann ich mich meistens noch zusammenreißen. Und ich mag diesen Vers nicht, denn er zeigt mir, wie falsch ich liege. Wie wenig mein Verhalten an diesem Punkt zu Jesus passt. Wenn ich es schaffe, hier Maßnahmen zu entwickeln, nicht zu brüllen, meinem Zorn da keinen Raum zu geben und so mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meiner Gemeinde zu reden, wie es zu meiner Beziehung mit Jesus passt, dann wird sich die Atmosphäre in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinen Freundeskreisen grundlegend verändern. Weil meine Kinder dann nicht den Kopf einziehen müssen, wenn Papa gestresst ist. Weil sie wissen, auch wenn es dem nicht gut geht, regiert Jesus und er brüllt nicht. Was macht ihr jetzt mit diesem Text? Ich lade euch ein, eine Liste zu schreiben.
eine Es-kann-nicht-sein-Liste. Guckt euch diesen Text an und schreibt euch Verhaltensweisen auf, die es in deinem Leben nicht geben darf. Es kann nicht sein, dass ich meine Kinder anschreie. Es kann nicht sein, dass ich über meine Freunde läster. Es kann nicht sein, dass ich meinen Streit mit meiner Frau abends nicht kläre. Und so gehst du durch. Und dann gleichst du diese Liste ab mit dem, wie dein Leben wirklich aussieht. Und legst Jesus diese Liste hin. Und ich verspreche dir, wenn dein Leben immer mehr dieser Liste entspricht, wirst du einen Frieden erleben, den die Welt dir nicht schenken kann. Ich mache dir Mut, den Heiligen Geist einzuladen, diese Liste in deinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, indem er dich verändert. Amen.